Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die ATP-Finals stehen vor uns. Die WTA-Finals sind mittendrin. Das Turnier in Paris-Bercy ist vorbei, das Turnier in Stockholm ist vorbei und insgesamt bereiten sich die letzten Spieler dann auch auf die Davis Cup Finals vor. Die Saison klingt so langsam aus, aber Chip and Charge klingt nicht aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Tennis Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, diese Saison ist sehr lang. Alle Spieler und alle Spielerinnen beschweren sich auch so ein bisschen darüber. Mensch Leute, 11 Monate, es ist schon sehr, sehr lang.
Ja, wir haben ja noch den Davis Cup anstehend, der geht am 5. Dezember zu Ende. Die nächste Saison ja eigentlich 4 Wochen später los. Oder wenn man anreisen muss nach Australien 3 oder 2 Wochen später. Also eigentlich ist es alles zu lang. Wissen wir aber auch alle schon seit Jahren, dass alles zu lang ist. Und solange es noch zu lang ist, können wir ja genießen, was da ist in diesem zu langen.
Das war fast schon philosophisch, was du hier gesagt hast. Wir haben die ATP-Finals, die in diesen Minuten beginnen, während wir aufnehmen, und wir haben die WTA-Finals, die am Mittwoch begonnen sind und am Mittwoch dann auch enden, aber wir haben eine ganze Menge mehr dann auch noch im heutigen Podcast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir fangen mal so ein bisschen an mit einer kleinen Rückschau, denn wir hatten ja noch das Masters-Turnier in Paris, wo Novak Djokovic einige Rekorde eingestellt hat und mal wieder gegen Daniil Medvedev gewonnen hat. Dann schauen wir noch nach Stockholm und nach Mailand, wo das Jahresendfinale der U21 der Next Gen stattgefunden hat. Wir gucken natürlich zu den Damen, auch wenn das im Moment ein bisschen komisch ist. Das Turnier findet von Mittwoch bis Mittwoch statt. Und dann haben wir noch einige News für euch und gucken natürlich auch nochmal ausführlich in einer Vorschau hin zu den ATP-Finals nach Turin. Du bist ja dort akkreditiert, von daher hören wir auch ein paar Stimmen in diesem Podcast von vor Ort.
Genau, und dann werden wir die Frauen noch über die WTA-Finals sprechen, über das Turnier in Linz, was in der letzten Woche stattgefunden hat, und dann haben wir noch ein paar News der Woche. Das ist unser Plan. Jetzt fangen wir gleich erstmal an mit den Turnieren in Paris-Bercy und in Stockholm, die in den letzten 2 Wochen ja so ein bisschen das Jahr abgeschlossen haben auf der ATP-Tour. Das alles hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben es eben in der Begrüßung schon angekündigt. Wir wollen mal ein bisschen noch zurückschauen, und zwar 2 Wochen zurück, auf das Turnier in Paris-Bercy. Es ist ein Tausender-Turnier, wir wollen nicht allzu lange drauf zurückschauen, weil nichts ist so alt wie das Turnier von der letzten Woche. Aber es gab ja durchaus einige Nachrichten aus diesem Turnier heraus. Und wir können sagen, Philipp, dass Novak Djokovic dann doch nochmal den jungen Leuten gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Wir schauen gleich noch auf die ATP-Finals ja voraus. Aber das war so ein Ding. Ja, er hat Probleme gehabt und er hat unter anderem gegen Hubert Hurkacz sehr kämpfen müssen. Er hat auch gegen Daniil Medvedev kämpfen müssen, in der ersten Runde auch gegen Marton Fucsovics. Aber das war jetzt nochmal wieder so ein Zeichen nach den US Open, wo er auch gegen Medvedev verloren hatte. Leute, ja, es mag sein, dass die jungen Leute hier jetzt alle nach vorne strömen, aber ich bin immer noch die Nummer 1 der Weltrangliste und ich habe auch 3 Grand Slams dieses Jahr gewonnen. Geht ja vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen unter zwischendurch.
Ja, vor allem hat das über 3 Gewinnsätze nochmal geschafft. Und das ist ja mittlerweile eher ein Problem als die Grand Slams, wo er einfach mehr Zeit hat, sich in die Matches reinzuspielen und wo es ihm mittlerweile auch einfach zum absoluten Vorteil gereicht, diese 5 Sätze zu haben, wenn notwendig. Und bei 3 war in diesem Jahr ja gar nicht so überzeugend. Er hat viele Masters-Turniere ausgelassen, aber hatte eben bis Bessy auch noch keins gewonnen. Er war bei den Olympischen Spielen vorzeitig ausgeschieden, hatte ja selbst nicht alle 250er oder noch kleineren Turniere als die Masters-Turniere gewonnen, die er bestritten hat. Und von daher, da kommt langsam, oder da zeigt sich, glaube ich, einfach langsam, dass Djokovic eben nicht mehr der alles überragende Spieler ist, auch wenn das bei den Grand Slams ist. Aber hier hat er es eben nochmal gezeigt. Und ich glaube, es war eben persönlich wichtig für ihn, dass er das in dem Format schaffen kann. Es war sicherlich persönlich sehr wichtig für ihn, dass er Daniil Medvedev besiegt hat. Und fast noch wichtiger war wahrscheinlich, dass er sich hier nochmal die Jahresnummer 1 geholt hat. Es könnte das letzte Mal sein, aber auf jeden Fall hat er es geschafft, Pete Sampras in der Weltrang oder in der besten Liste aller Jahresendnummer 1 quasi zu überholen. Und damit hat er einen weiteren Rekord. Und darum geht es ja im Moment primär in der Karriere von Novak Djokovic, Rekorde einsammeln. Und da ist einer, den werden Nadal und Federer auch nicht mehr holen. Also noch was auf der Habenseite. Insgesamt eine sehr gelungene Woche für Novak Djokovic.
Ja, ich glaube, die können wir wirklich als gelungen bezeichnen. Und der hat im Finale gegen Daniil Medvedev dann auch ungeahnte Qualitäten gezeigt. Im ersten Satz hat er sich auf sehr lange Rallyes eingelassen und die hat Medvedev fast alle dominiert. Also diese Ballwechsel über 9 Punkte oder über 9 Schläge übers Netz hat Daniil Medvedev alle dominiert. Und dann hat Novak Djokovic etwas gemacht, was er dann eher selten macht. Er ist Surf and Volley gegangen. Er ist 20 oder 25 Mal ist er ans Netz gegangen und hat sehr viele Punkte da gemacht. Er hat die Punkte abgekürzt. Er hat sich mit Medvedev nicht auf dieses ja langwierige und durchaus erschöpfende Grundlinienspiel eingelassen, sondern hat selber versucht, dann so ein bisschen ja die Fahrt rauszunehmen und selber dann zu sagen, okay, ich bestimme hier die Punkte. Und das hat er hervorragend gemacht. Das ging so weit, dass es hinterher die Diskussion gab, ja, Surf and Volley ist noch nicht tot. Ich glaube, es ist Matchup-bedingt, müssen wir sagen.
Absolut, er wird ja auch geschaut haben, wie die Spieler, die Erfolg hatten gegen Medvedev über die Jahre, das gemacht haben. Und es ist fast ja ein bisschen ähnlich wie diejenigen, die erfolgreich sind gegen Djokovic. Es braucht halt eine Variabilität, es braucht ein Abkürzen von Punkten, es braucht natürlich ein gutes Serve, keine Frage. Das sind so ein bisschen die Rezepte, zumindest auf dem Hardcourt. Und da wird er, denke ich, hingeschaut haben. Und er hat diese Fähigkeiten ja. Er ist der Beste oder einer der beiden Besten, wenn es darum geht, in diesen langen Rallyes zu bestehen. Aber er kann eben auch das andere. Wir haben alle immer über seinen Surf gesprochen. Das ist definitiv besser geworden. Er hat auch immer noch die Fähigkeit, ich finde, das hat man im Match auch gesehen, den Ball früh zu nehmen, ganz nah an die Grundlinie ranzukommen, dadurch eben auch diese Abkürzungen dann auf dem Court zu finden, wo er dann schnelle und harte Winkel zum Beispiel gehen kann. Und er ist am Netz, ja, kompetent, würde ich mal sagen, mittlerweile. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das kann dann ja schon reichen. Ich meine, das ist ja, was ein Daniil Medvedev auch einst mit ihm gemacht hat, bei diesem mittlerweile ja schon fast legendären Sieg in Cincinnati, wo er damals das Finale gegen Djokovic umgedreht hat, bevor er dann diesen großen Lauf hatte bei den US Open. Da hat er quasi diese Taktik angewandt gegen Novak Djokovic. Es kann natürlich sein, dass wir das bei den beiden über die Jahre jetzt oder wie lange die beiden auch noch spielen gegeneinander sehen werden, dass sie immer wieder versuchen, das Heft des Handelns eher offensiv zu interpretieren, als eben in dieser abwartenden Haltung zu bleiben und von dort dann versuchen, die Punkte zu machen.
Es war ein Turnier, das Rolex Paris Masters, was mir persönlich einen Heidenspaß gemacht hat, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass alle auf dem Zahnfleisch gehen. Das Turnier in Paris haben wir machen das seit 7 Jahren jetzt hier, haben wir in all den Jahren häufiger erlebt, dass die Leute wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen sind, auf Felge gefahren sind und da keinen guten Sport mehr abgeliefert haben. Das war hier guter Sport, den wir hier gesehen haben. Und wir haben zum Beispiel dann auch Matches gesehen, die wirklich sehr, sehr anstrengend waren. Wenn man auf Alexander Zverev zum Beispiel zurückschaut, der hat gegen Grigor Dimitrov ein Match gehabt, wo er wirklich grinden musste, um das Wort dann mal zu benutzen. 7-6-6, 7-6-3 hat er dort gewonnen. Hatte dann gegen Kaspar Rüth dann auch nochmal ein anstrengendes Match, 7-5-6-4. Und dann hat er gegen Daniil Medvedev keine Chance gehabt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Paradebeispiel gewesen an diesem Halbfinaltag. Zverev ein bisschen müde, also körperlich und mental dann auch wahrscheinlich ein bisschen ausgelaugt gewesen. Und Medvedev, der einfach ein Spiel hat, was Alexander Zverev in den nächsten Jahren dann auch immer noch sehr viele Probleme bereiten könnte.
Ja, und ich glaube, im Moment ist die Rangfolge schon so, dass wir oben eine 1A und eine 1B haben und Zverev sitzt auf Platz 2 beziehungsweise auf Platz 3. Und das ist ja auch okay. Er muss nicht der Beste der Welt sein, sondern er muss oben in der Verlosung sein, denn dort werden die großen Titel vergeben. Und Medvedev ist, glaube ich, unabhängig von diesem Müdigkeitsfaktor im Moment der bessere Spieler, vor allem wenn beide natürlich in das ihr gewohnte, naja, in die gewohnte Spielweise zurückfallen. Das ist einfach hinten an der Grundlinie warten, in diese ewig Ballwechsel hineingehen, schauen, ob man den Gegner müde bekommt. Da ist Medvedev im Moment einfach besser drin, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das sagt jetzt nichts darüber, ob Alexander Zverev eben einer der besten Spieler der Welt ist, sondern sagt nur, dass Medvedev im Moment arg nah an seinem Peak dran ist und ja in diesem Jahr auch ein Grand Slam Turnier gewonnen hat. Und ich glaube, da muss sich Zverev dann auch nicht grämen. Und du hattest die vorherigen Matches angesprochen, das ist ja dann auch ein Unterschied zu den Grand Slams, dass es eben nicht den einen Tag Pause permanent zwischendrin gibt, sondern in so einem Format ist es dann einfach so, dass es dann auch passieren kann, 2, 3 Tage hintereinander harte physische Matches gehen zu müssen. Und ich glaube nicht, dass Zverev jetzt irgendeinen Medvedev-Komplex hat, aber er wird sich auch bewusst sein, dass er vermutlich was wird ändern müssen, wenn er permanent Chancen gegen Medvedev haben will, zumindest auf diesen Belegen.
Ich möchte noch gerne auf einen Spieler zurückkommen, der bei diesem Turnier durchaus für Schlagzeilen gesorgt hat, und das ist Hugo Gaston. Der war dann jetzt auch bei den Next-Gen-Finals, hat in der zweiten Runde gegen Pablo Carreño Busta ein Match gewonnen, was er vielleicht nicht hätte gewinnen dürfen, wo Carreño Busta sich ja dann auch vielleicht dann auch vom Publikum dann so ein bisschen hat einschüchtern lassen. Die sind komplett steil gegangen auf Hugo Gaston und sein Spiel. Man kann es total attraktiv finden, und das ist das Spiel auch attraktiv mit den ganzen Stops etc., mit den ganzen Varianten, die Hugo Gaston in seinem Spiel hat. Dann hat er gegen Carlos Alcaraz gewonnen, und der ist komplett unter dieser Last der Zuschauenden eingebrochen, weil er führte im zweiten Satz mit 2 Breaks und hat dann noch den zweiten Satz mit 6-4 beziehungsweise den zweiten Satz mit 7-5 verloren. Hugo Gaston hat dann das Viertelfinale erreicht, wo er dann gegen Daniil Medvedev verloren hat, und Daniil Medvedev ist ja einer, dem das so überhaupt nichts ausmacht, wenn die Zuschauenden gegen ihn sind. Das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, aber sind die Zuschauenden in Paris zu weit gegangen? Ich weiß nicht, ich hatte großen Spaß dran, gebe ich offen zu.
Ja, ich glaube jetzt auch gerade nach der Pandemie oder naja, mitten in am Ende, wo auch wir uns immer ein bisschen in der Pandemie, gibt es natürlich ein Bedürfnis, vielleicht ein bisschen über die Stränge zu schlagen, ein bisschen jetzt mal metaphorisch zu toben. Und ich glaube auch, dass das völlig in Ordnung war. Und diese Gegenschnitte waren ja durchaus auch sehr amüsant von Gaston, bei dem diese Körpergröße ja nun einfach mal auffällt. Die Assoziation, die mir da kam, war die, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, an diesen Bauernführer José Bové, damals in den frühen 2000ern. Das war so eine sehr ikonische französische Figur, der Asterix im richtigen Leben. Und daran hat es dann in den Gegenschnitten sehr erinnert, finde ich, mit diesem Pariser Publikum. Erinnerst du dich auch noch an
den? Ja, dunkel erinnere ich mich dran. Ja, aber es ist, wie gesagt, also die sind schon sehr, sehr steil gegangen, die Zuschauer. Und wir wissen ja, dass das Publikum in Paris durchaus sehr speziell ist, gerade auch durch das Grand Slam Turnier und so weiter.
Ja. Und ich glaube, das sind aber auch wirklich richtige Tennisfans.
Ich ja,
bin mir nicht mehr ganz sicher, bei allen Turnieren wirklich nur Hardcore-Tennisfans sitzen. Aber Bercy ist eins der Turniere, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die meisten dort wirklich einfach Tennis mögen und richtige Tennisfans sind, wie andere Fußballfans sind oder was auch immer es für Sportarten gibt.
Und die wollen Show haben, und die hat ihnen Hugo Gaston geboten. Das war unser kurzer Rückblick auf das Turnier. In Paris hätten wir das letzte Woche gemacht, wäre der natürlich durchaus sehr viel deutlicher ausgefallen oder größer ausgefallen. Eins können wir noch sagen, Tim Pütz und Michael Wienes haben zum ersten Mal seit 1992 hat ein deutscher Tennisspieler ein ATP 1000 Turnier gewonnen. Damals, 1992, waren Michael Stich und Boris Becker damals die Sieger. Und hier hat in Monte Carlo damals. Und hier haben Tim Pütz und Michael Wienes im Finale gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut gewonnen. Wir haben im Laufe des Jahres noch darüber gerätselt, warum sich Tim Pütz und Hugo Nies getrennt hatten. Ja, es scheint eine sehr, sehr gute und sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den beiden zu sein, weil Tim Pütz ist jetzt unter den Top 20 in der Weltrangliste, hat er vorher noch nicht geschafft. Also Tim Pütz und Michael Wienes haben das Doppelturnier gewonnen. Und jetzt schauen wir mal auf das Turnier, was letzte Woche stattfand, weil da können wir nämlich wirklich nochmal einen Blick drauf werfen. Die Stockholm Open ist ein traditionsreiches Turnier, ist inzwischen nur noch ein 250er Turnier. Früher gehörte es zu den ganz großen, damals wurde es dann auch noch im Globen in Stockholm ausgetragen, so in den 90ern und so, als die schwedischen Tennisspieler dann auch noch wirklich sehr groß waren. Inzwischen ist es in einer Halle, die so ein bisschen 60er Jahre Schulhallen-Charme versprüht, aber es war ein durchaus sehr, sehr ansehnliches Turnier. Tommy Paul hat das gewonnen und hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt. Im Finale gegen Denis Schapowalow 6-4, 2-6, 6-4. Für Tommy Paul ist ein Riesenerfolg. Denis Schapowalow reiht sich ein in die kanadische Misere durch Finals. Die letzten 21 Finals der kanadischen Herren 1-20.
Naja, und Leila N. Fernandes hat ja auch durchaus ein großes in diesem Jahr verloren. Aber nochmal ganz kurz auf den Turnhallen-Charme, das stimmt absolut. Dadurch fühlten sich die Zuschauerinnen aber sehr nah am Court an, fand ich. Also das hatte dann auch schon wieder was Besonderes. Aber irgendwie, es versprühte jetzt nicht die große, weite Welt, muss es aber vielleicht auch nicht immer. Und der Sieger dazu hat gepasst. Tommy Paul, irgendwie ein Styler, aber irgendwie halt auch ein Arbeiter. Also Paul ist ja einer der ganz talentierten amerikanischen Generation gewesen, der damals auch in den Junioren richtig gut gewesen ist. Ich denke, man kann seinem Spiel auch heute noch sehen, warum. Er ist nicht der Allergrößte, aber er ist unglaublich athletisch, er kriegt sehr viel zurück, er hat ein sehr solides Spiel. Es fehlt ihm allerdings ein bisschen das Besondere und er hat es auch bisher auf der Tour oder im Tennisalltag selten geschafft, bei den Herren wirklich so das Besondere rauszuholen. Ein paar Momente sind mir im Kopf. Ich meine, es gab dieses Match gegen Grigor Dimitrov, als Dimitrov gerade wirklich relativ weit oben der Weltrangliste 3 oder 4 war, wenn ihn dann bei den Australian Open Arc gefordert hat. Und sonst auch immer mal wieder gute Momente, gerade in den USA. Aber er hat noch nie so das Rampenlicht oder die Rampe nur für sich bekommen. Und hier war das dann der Fall. Ich würde sagen, dann auch gerade natürlich noch im Zusammenhang mit diesem Match im Halbfinale gegen Francis Tiafoe, der so ein bisschen der Held des Herbstes gewesen ist in Europa. Und den hat er wirklich in einem sehr intensiven Match besiegt, in dem es dann sehr physisch auch zuging.
Ja, insgesamt war das ja ein richtig guter Lauf. Erste Runde, ja gut, Leo Borg, er ist noch ein bisschen weiter entfernt von der Weltspitze bzw. vom Herrentennis. Dann zweite Runde Taylor Fritz, der ja auch einen guten Herbst hatte, 6-4, 6-4. Dann gegen Andy Murray, der ja auch so langsam wieder auf dem Weg ist, sich nach vorne zu kämpfen, 6-2, 3-6, 6-3. Dann dieses Spiel, was du angesprochen hast, gegen Francis Tiafoe und dann im Finale gegen Denis Shapovalov, wo er dann im dritten Satz auch schon zurückgelegen hatte mit Break und dann die letzten 4 Spiele dann gemacht hat und Denis Shapovalov so ein bisschen überrollt hat im dritten Satz. Und das ist ein Riesenerfolg für ihn und es ist sein erster ATP-Turniersieg und das war ja insgesamt ein durchaus sehr ansehnliches Turnier. Ich habe das sehr gerne geschaut in dieser Woche. Denis Shapovalov, über den müssen wir allerdings sprechen, beziehungsweise über ihn und Félix Auger-Aliassime. Die beiden haben im Halbfinale gegeneinander gespielt. Das hat Shapovalov mit 6-4, 7-5 gewonnen. Vorher hatte er gegen Arthur Rinderknecht gewonnen, gegen Andrea Vavasori. In der ersten Runde hatte er ein Freilos. Shapovalov und Auger-Aliassime verlieren halt im Moment ihre Finals. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist wie mit der Ketchupflasche. Im Moment hauen wir noch drauf.
Bin sehr gespannt, ob es wirklich so kommen wird und irgendwann alles auf einmal rausploppst. Wir müssen ja auch sagen, er war hier der Titelverteidiger. Mhm. Also nicht so, dass er noch nie gewonnen hat, aber er tut sich sehr schwer im Moment. Und ähnlich geht es Auger-Aliassime. Und ich hatte jetzt nochmal ganz kurz auch aufs Race geguckt, um zu schauen, okay, wo sind die beiden? Und eben nicht nur gefühlt, wo sind die beiden? Sie sind im Moment auf 12 und 14. Passt ja eigentlich auch, wenn man drauf schaut. Das Problem bei Shapovalov ist, alles baut eigentlich so richtig auf diesem Wimbledon-Halbfinale auf. Und davon ab war das ehrlicherweise ziemlich viel Stückwerk. Da waren richtig gute Wochen dabei. Da waren aber eben auch Wochen dabei, wo Gegner in der Lage waren, ihn auszusitzen. So wie ihn Tommy Paul jetzt aussitzen konnte. Und er wird irgendwann ungeduldig. Er wird dann irgendwann so ein bisschen wie Arina Sabalenka und haut richtig auf den Ball drauf. Und ja, über Félix Auger-Aliassime haben wir in diesem Jahr so viel gespielt. Er sieht eigentlich aus wie der perfekte Tennisspieler. Seine Physik, die Art, wie er den Ball schlägt, aber es fehlt im Moment noch so ein bisschen das Besondere. Vor allem fehlt das Besondere halt in den Matches, wo es wirklich zählt. Und das, finde ich, ist ein Halbfinale in so einem Turnier im Moment auch noch für ihn gegen Denis Shapovalov. Aber es hat wieder nicht gereicht. Trotzdem am Ende ist er natürlich jetzt die 12 im Race. Da wird er wahrscheinlich dann auch einkehren für das Jahr. Es ist nicht mehr weit in die Top 10. Er sollte sich dort eigentlich allerdings auch im nächsten Jahr dann etablieren. Er hat mehr Konstanz im Spiel als Denis Shapovalov und ja, normalerweise sollte er nächstes Jahr nach Turin fahren und ich kann mir auch vorstellen, dass ihn wurmt, dass er da nicht dabei ist.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Shapovalov, wie gesagt, im Finale Tommy Paul unterlegen und du hast es eben schon gesagt, Francis Tiafoe, der war so ein bisschen der Held dieses Herbstes, hat dann im Viertelfinale gegen Dan Evans auch ein absurdes Spiel gehabt. 1-6, 6-1, 6-1, das ist ein Match, was wir bei den Herren so sehr eher selten erleben, aber Francis Tiafoe hatte mal wieder richtig Spaß und hatte auch im Halbfinale Spaß, dass er das am Ende verloren hat, ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Rückfall in alte Zeiten, dass er solche Matches nicht zumachen kann. Aber am Ende wird er sich dann auch gesagt haben, Mensch, Halbfinale hier, Finale in Wien, das waren schon ein paar Wochen in Europa. Das hat sich schon gelohnt, dass ich da hingeflogen bin.
Naja, vor allem, das darf man ja dann auch nie vergessen, die Punkte bleiben wirklich bis Ende nächsten Jahres. Das heißt, sie sind ja auch wertvoll für alle Grand-Slam-Turniere. Die helfen dann einfach bei der Setzung, die helfen dabei, in all die Masters-Turniere reinzukommen oder zumindest in 7 der 9 Masters-Turniere. Das ist ja bei Tiafoe auch nicht immer gesichert. Und von daher, es kann sehr wertvoll sein, die Punkte dort zu holen, weil man sich dann auch mal eine Schwächephase zwischendrin leisten kann und trotzdem weiß, bei den Grand-Slams bin ich mit Sicherheit dabei und in seinem Fall auch mit relativer Sicherheit gesetzt. Und von daher glaube ich, waren das jetzt sehr wertvolle Wochen für ihn.
Das waren, glaube ich, wirklich sehr wertvolle Wochen. Und was die, was so 2 oder 3 Wochen hintereinander mit guten Ergebnissen für eine Auswirkung haben können, das sehen wir an Carlos Alcaraz. Der hat nämlich sehr souverän die Next-Gen-Finals gewonnen, die in der letzten Woche in Mailand stattgefunden haben. Zum ersten Mal wieder seit 2019. Wir haben wieder die bekannten Regeln eigentlich inzwischen. Fast-Four-Format haben wir bei diesen Next-Gen-Finals. Wir haben ein Turnier, was mit anderen Regeln ist, mit einem Einzelfeld, was ich ja persönlich immer sehr, sehr hübsch finde. Und Carlos Alcaraz hat dieses Turnier insgesamt dominiert. In der Vorrunde hat er gegen Holger Rune in 3 Sätzen gewonnen, gegen Brandon Nakashima in 3 Sätzen, nur gegen Juan Manuel Cerundolo hat er einen Satz abgegeben und ist ins Halbfinale gekommen. Dann hat er Sebastian Baez besiegt in 3 Sätzen und dann auch im Finale gegen Sebastian Korda in 3 Sätzen gewonnen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er ist einer derer, die in diesem Jahr hochgekommen sind und die in diesem Jahr schon aus den Next-Gen-Finals rausgewachsen sind, hatte ich das Gefühl.
Ja, 15-1 Sätze. Und wir dürfen da nicht vergessen, das sind verkürzte Sätze. Es ist also schwerer, wirklich so viele Sätze am Stück zu gewinnen. Also es ist einfacher, einen Satz über 6 noch zu gewinnen als über 4 und da wirklich die ganze Zeit so dominant zu bleiben. Sehr beeindruckende Geschichte. Also an der Überholspur einmal vorbei. Yannick Sinner und Felix Auger-Aliassime hätten ja, glaube ich, auch noch spielen können, haben abgesagt, weil es ja relativ offensichtlich war, dass sie da nicht mehr hingehören. Dasselbe können wir jetzt wirklich über Alcaraz sagen. Wenn das so weitergeht, dann dürfte er im nächsten Jahr wirklich eine Chance haben, in Turin dabei zu sein. Und was ich hier beeindruckend fand, das Serve war richtig gut. Also das fand ich zu Anfang des Jahres höchstens mittelprächtig. Ist mittlerweile aber gut. Da hat er ordentlich Tempo drin, kann er Punkte öffnen. Er kann unglaublichen Dampf machen über die Grundschläge, aber er bekommt eben auch viel zurück. Also da waren ja auch so ein paar klassische Highlight-Ballwechsel dabei, wo er so intensiv so viele Bälle zurückbekommen hat, dass die Gegner den dann doch irgendwie nicht an ihm vorbei bekommen haben. Und das zeigt sich dann eben in so einer Bilanz wie 15-1, weil es unglaublich schwer ist, gegen ihn Punkte zu gewinnen. Und sehr beeindruckend. Ich sehe jetzt keinen großen Grund, warum das nicht im nächsten Jahr zumindest nah an die Top 10 ranführen sollte. Und es war am Ende sein Turnier. Ich fand's irgendwie so ein bisschen schräg von der Atmosphäre. Es hatte was von einem Fernsehstudio. Wenn es das gewesen ist, dann war er hier absolut der Hauptdarsteller. Und wie gesagt, den wird man hier vermutlich nächstes Jahr nicht mehr sehen.
Prinzipiell hatte ich schon meinen Spaß mit den Next-Gen-Finals. Also es gab einige wirklich gute Matches. Man hat dann ja auch so Leute gesehen, wie zum Beispiel Juan Manuel Cerundolo oder Sebastian Baez, die vorher 4 oder 5 Matches in ihrer Karriere auf Hartplatz gespielt haben und das auf Future-Turnieren und die sich dann hier qualifiziert haben. Wir haben mit Holger Rune dann auch so einen Blick in die Zukunft dann gesehen. Brandon Nakashima, der seine Haut teuer verkauft hat hier. Wir haben Hugo Gaston gesehen, der als letzter noch aufgesprungen ist durch sein gutes Turnier dort in Paris. Insgesamt hatte ich schon wirklich Spaß dran, aber Alcaraz, bei dem hatte ich Anfang des Jahres das Gefühl, vielleicht fehlt ihm noch so ein bisschen das Besondere. Aber was der für einen Sprung gemacht hat in diesem Jahr, und da hatte ich ja in Wien dann auch mit Alexander Zverev drüber gesprochen und der hatte dann ja auch gesagt, ja, in dem Alter ist es für ihn eher normal, fühlt es sich eher normal an, dass die Spieler diese Sprünge machen und für ihn war es wohl dann auch etwas, was ihn nicht wundert, dieser Sprung, den Alcaraz in diesem Jahr gemacht hat. Vor allen Dingen auf Hartplatz hat mich Alcaraz sehr überzeugt. Wir haben ihn bei den US Open gesehen und auch danach hat er ja nicht losgelassen. Und inzwischen habe ich das Gefühl, da könnte wirklich was sehr Besonderes auf uns die nächsten Jahre zukommen.
Ja, der Sprung war wie bei Sinner. Der hat ja hier auch gewonnen. Tsitsipas hat hier gewonnen. Chang hat hier gewonnen. Der hat nicht die große Karriere bisher gehabt. Aber wenn es wie bei Sinner und Tsitsipas läuft, dann ja, sieht es richtig gut aus für ihn. Und beide sind dann ja auch sehr schnell oben an die Top 10 rangekommen. Tsitsipas hat dann ja mittlerweile sogar das Jahresendturnier gewonnen. Sinner dürfte zumindest im nächsten Jahr beim Jahresendturnier dabei sein. Aus diesem Jahr der erste Alternate. Würde mich nicht wundern, wenn Alcaraz da auf ähnlicher Position in einem Jahr stehen würde. Und vor allem, ja, scheint ja mittlerweile zumindest auf zwei der drei Belege auf sehr hohes Niveau gehen zu können. Auf Rasen muss man immer mal gucken, wie das ist bei den jungen Spielern. Aber auf Sand und auf Hardcourt ist das schon extrem beeindruckend. Und ja, ich schaue hier wirklich, er ist 18. Da oben in den Regionen sind die Leute schon locker 3 bis 6 bis 8 Jahre älter. Also da könnte noch einiges an Raum für ihn drin sein.
Absolut. Es gab dann zwischendurch dann auch so, naja, was heißt Gerüchte, aber es gab so Diskussionen, sollte man dieses Fast-Four-Format nicht für 250er-Turniere einsetzen. Darf ich Traditionalist sein und sagen, bitte verschont uns davon, weil das Fast-Four-Format, hier ist es okay für mich, aber bitte nicht bei 250er-Turnieren.
Ja, ich glaube, es bringt halt noch mehr so einen Glücksfaktor rein. Und das ist halt die Frage, ist das gewollt, so ein Glücksfaktor, so ein Zufallsfaktor? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, wenn, dann würde es auf der 250er-Tour nur mit einem Gruppenformat kommen, weil diejenigen, die 250er-Turniere veranstalten, die haben häufig 1, 2 große Namen, haben für die aber locker 6-stellig hingelegt und wollen nicht, dass die irgendwo früh rausgehen, weil sie jetzt irgendwie in der ersten Runde 3-4, 3-4, 1-4 verloren haben, sondern die wollen die dabei haben. Also ich denke, wenn das kommt, dann kommt es nur in der Gruppe. Dieser Gruppenversuch ist ja aber schon mal gescheitert. Wann war das? 2-5, 2-6 oder so? Da gab es ja am Anfang des Jahres auf den 250er-Turnieren genau sowas. Es war aber ehrlich gesagt ziemlich lahm. Und von daher, da sich die ATP vermutlich noch erinnern kann, wie lahm das damals war, diese Gruppenformate in normalen ATP-Turnieren zu haben, gehe ich nicht davon aus, dass es kommen wird. Und daher ist es vermutlich eine müßige Diskussion.
Das hatte ich schon wieder verdrängt.
Ja, ich überlege gerade, wann war es? 2,5, 2,6,
2,4?
Ja, ja. Weil es war totaler Reinfall.
Ach, es war weit hinten in meinem Kopf, war es verdrängt. Und jetzt ist es wieder nach vorne geholt worden. Jetzt muss ich gleich wieder ein bisschen weinen. Aber vorher sprechen wir gleich erstmal noch über die ATP-Finals, die nämlich in dieser Woche stattfinden in Turin und zum ersten Mal in Turin stattfinden. Und Matteo Berrettini gleich mal als Local Hero daheim dabei. Yannick Sinner hat es knapp nicht geschafft. Wir sprechen gleich drüber und wir haben auch ein paar O-Töne aus den Pressekonferenzen des Media Days. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Die ATP-Finals finden zum ersten Mal nach 11 Jahren, wo sie in London stattgefunden haben, in Turin statt. Das ist eine tolle Halle, Pala Alpi Tour. Also was man so an Fotos sieht, ich bin leider nur online akkreditiert, nicht vor Ort. Aber was man so sieht, ist die Halle wirklich toll. Außenrum gibt es noch einige Organisationsschwierigkeiten, wenn man die deutschen Journalisten so sieht, die vor Ort sind. Wir haben eine grüne Gruppe und eine rote Gruppe. In der grünen Gruppe sind Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev und Casper Ruud. In der roten Gruppe Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz. Hurkacz und Casper Ruud sind als Letzte quasi aufgesprungen auf diesen Zug nach Turin. Prinzipiell, wie findest du die Gruppen?
Ja, ich habe es gesehen. Erste Assoziation war, mein Gott, wie ungleich ist es verteilt, aber dann habe ich schon nochmal drüber nachgedacht. An sich denke ich, dass das gar nicht so sehr der Fall ist. Wir wussten ja, Djokovic und Medvedev führen jeweils die Gruppe an. Das große Problem zwischen den beiden Gruppen ist, auf der quasi jeweils zweiten Stelle hatten wir Zverev und Tsitsipas. Und bei Tsitsipas wissen wir einfach nicht, ist der fit, tritt er hier überhaupt an? Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Tsitsipas in Topform, haben wir auch in diesem Jahr gesehen, der kann Djokovic aber ganz schön fordern, genauso wie es ein Zverev kann. Hinten Rublev und Berrettini. Ich weiß gar nicht, ob die beiden sich auf den Positionen 3 so viel nehmen. Berrettini hat natürlich die spektakulären Resultate in diesem Jahr gehabt, aber Rublev ist viel konstanter über die Jahre. Und Ruud und Hurkacz sind totale Wildcards. Also Hurkacz, klar, der kann hier alle Spitzenspieler schlagen, aber bei dem kann man sich auch vorstellen, dass er hier untergeht und keinen Satz gewinnt. Ähnliches dann bei Casper Ruud. Also erstes Gefühl war, mein Gott, wie ungleich verteilt. Ich glaube, es liegt primär daran, wie es im Moment um Tsitsipas steht oder auch nicht steht.
Ja, Tsitsipas selber hat gesagt, er sei fit und er könne spielen und er fühle sich deutlich besser als noch letzte Woche. Der Ellbogen wäre im Moment in Ordnung. Und da drücken wir die Daumen, dass er wirklich durchziehen kann, weil nichts ist langweiliger, als wenn man nach dem zweiten Spiel ein Ersatzspieler mit rein muss und dann nur noch ein Spiel hat, weil das zerstört. Stört das Format immer so ein ganz kleines bisschen, wie ich finde. Letztes Jahr hatten wir es, dass alle 8 Spieler durchgehalten haben und wir haben wirklich tolles Tennis gesehen über die Vorrundentage. Matteo Berrettini als Gastgeber quasi ist gefragt worden, wie es denn mit der Müdigkeit bei ihm aussieht und das hat er dort gesagt.
I mean, it's, yeah, it's like you said, 11 months and unfortunately also experienced 2 big injuries, so it's never easy, you know, like you change the surface, you change the continents and it's never easy. I had, I think, such a good experiences as well. I played my quarterfinals in US Open, then the Larry Cup was a great event. I did new experiences, and obviously everything that happened from when I came back from the first injury until Wimby, it was a lot. I played a lot of matches, finals in Madrid, and obviously Wimby, the Queens quarters in Paris. So a lot of matches, and yeah, sometimes it's not about the motivation, it's more about the energy, you know? Like sometimes you feel a little bit with less energy and you have to work with that, but it's normal, we're humans, and the goal is like to get that thing going as much as possible.
Ihr hört vielleicht diesen Podcast, nachdem Matteo Berrettini sein Auftaktmatch gegen Alexander Zverev gespielt hat. Ich gehe davon aus, wir haben ungefähr 60% Auslastung in der Halle in Italien. Auch Italien stöhnt wieder unter hohen Inzidenzen. Ich gehe davon aus, dass das Publikum Matteo Berrettini so ein bisschen trägt. Seit Monaten ist die Stadt zugepflastert in Turin mit Werbung und Matteo Berrettini ist ja nun wirklich jemand, bei dem es leicht fällt, ihm zuzujubeln. Er ist ein sehr gut aussehender junger Mann. Er ist ein sehr sympathischer, freundlicher Mann. Er spielt ein sehr herausragend attraktives Tennis. Ich glaube, da geht es schon richtig gut ab. Und das ist ja dann so eine Sache, die dann auch die Spieler so ein bisschen trägt.
Und um deine Liste zu ergänzen, er sagt Wimby.
Wimby, sagt er. Ja.
Was manche Briten auch tun, aber ich noch nie von jemandem gehört habe, der nicht aus Großbritannien kommt. Also sehr schön. Es wird wahrscheinlich am Ende hier das entscheidende Match in der Gruppe werden. Also man kann davon ausgehen, dass Medvedev durchgeht. Zverev ist natürlich der Favorit unter den drei anderen. Ich denke auch, dass er Hurkacz besiegen sollte. Aber Berrettini hat definitiv eine Chance gegen Zverev und hat ja auch schon in Italien gegen Zverev gewonnen, auch wenn es auf einem anderen Belag auf Sand damals in Rom war. Aber ich traue es Berrettini zu. Man muss sagen, Berrettini ist ein bisschen blass geblieben nach seinem Wimbledon-Finale, aber ich glaube, es ist auch verständlich. Und trotzdem war es natürlich damals so beeindruckend in Wimbledon, dass er sich in die Form reingespielt hat. Er hatte ja schon aus vom Sand mitgenommen, hat ein tolles Match auch bei den French Open gegen Djokovic gehabt. Dann hat sich dieser Hype aufgebaut in Queens und er hat dem dann standgehalten in Wimbledon. Und das war, finde ich, sehr beeindruckend. Und wenn er eine ähnliche Mentalität hier mit hinbringen kann und auch diesen Hype standhalten kann, und den wird es definitiv geben, dann hat er auch eine Chance gegen Zverev. Ich kann noch nicht einschätzen, wie schnell der Belag ist. Wenn er richtig schnell ist, hat er wahrscheinlich eine bessere Chance, aber auch so ist es ihm zuzutrauen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir ein ähnlich enges Match wie in Madrid erleben würden und wenn sich es am Ende zwischen den beiden entscheidet. Hurkacz hat eine Chance, ist eine absolute Wildcard hier drin, aber das dürften die beiden hinter Medvedev sein, die hier die bessere Chance haben.
Alexander Zverev ist auch gefragt worden auf Englisch, wie denn seine Gruppenvorschau aussieht auf diese Gruppe, wo wir gerade schon bei der roten Gruppe sind, und das hat er geantwortet.
I think I'm looking forward to it. I think obviously yes, Matteo is a superstar here, there's no question about it. I think everybody likes Matteo and that's okay. I mean, I look forward to the match. I look forward to playing him. We are the best 8 players in the world, so there's no easy matches. So I definitely look forward to that. I look forward to the energy that's going to be on Sunday. And yeah, I mean, our group is, I think, from what I see, I think it's maybe the tougher group, to be honest. Just simply because I think on an indoor hard court, the players that are in our group are, yeah, extremely difficult. I think Hubi is playing extremely well. I think Matteo can play well on the surface. Daniel showed that he can play extremely well, winning this title last year. So, I mean, all the guys are in good form.
Das ist vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen das Problem. Alle sind in guter Form. Und ich habe ihn dann auch nochmal gefragt, wie es denn aussieht. Es sind alle Big Server quasi in dieser Gruppe drin. Und ob er sich eventuell eine andere Gruppe gewünscht hat, das antwortete er darauf.
Ja, ich hätte mir vielleicht ein paar Namen anders gewünscht, um ehrlich zu sein. aber gut, das ist halt so, wir sind wirklich hier ja die beste Gruppe der Welt und hier gibt es keine einfachen Matches. Klar, gibt es ein paar, gegen die du lieber spielen würdest, aber jetzt ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und ich bereite mich darauf vor.
Ich glaube schon, dass er gerne Rublev und Rüd in seiner Gruppe gehabt hätte.
Ich denke vor allem Rüd.
Ja.
Der hat gut in Paris gespielt, der hat sich in diesem Jahr gesteigert, aber der fällt natürlich trotzdem bei diesem Turnier ab. Vielleicht straft er mich Lügen, vielleicht kommt er hier ins Halbfinale rein, aber für mich ist er hier der Odd Man Out. Und kann man natürlich auch über Rublev sagen, aber von dem wissen wir eben, der kann schon eine gewisse Konstanz abrufen. Also der gehört hier auf jeden Fall hin. Ruud hat sich hier auch hingearbeitet, aber fällt dann eben doch schon ein bisschen ab. Und hätte man den reingetauscht, zum Beispiel in die rote Gruppe, und dann wäre Hurkacz rübergewandert in die grüne Gruppe, dann wäre das Ganze vermutlich etwas ausgeglichener gewesen.
Kasper Ruud hat diese drei Turniere im Sommer gehabt, als er auf Olympia verzichtet hat, und hat drei Turniere in Bostad, in Gstaad und in Kitzbühel dann gewonnen. 750 Punkte. Es wurde ihm dann so ein bisschen vorgeworfen, dann ja auch, er macht seine Punkte nur auf Sand. Nikirios zum Beispiel hat gesagt, ja, ist alles schön und gut, ist ein guter Spieler, aber er macht seine Punkte nur auf Sand. Aber seine Bilanz auf Hardcourt in diesem Jahr ist 22-8. Das sollte man dann nicht unterschätzen, beziehungsweise nicht unterbewerten in der Gesamtbewertung von Kasper Ruud. Ich finde, er hat einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, was Hardplätze angeht.
Und vor allem, wenn wir gucken, wir nehmen jetzt die drei Turniere raus, dann hat er 2500 Punkte, dann ist er quasi auf Augenhöhe mit Felix Auger-Aliassime auf Platz 12 unterwegs. Also vier Plätze hat ihm das gebracht. Klar, das waren am Ende die entscheidenden vier Plätze, aber es ist jetzt echt nicht so, dass er ohne die Turniere zum Beispiel schlechter als Nikirios wäre oder schlechter als Denis Shapovalov oder Roberto Bautista Agut oder wer auch immer da zum Beispiel in der Region unterwegs ist. Also es hat am Ende den Unterschied gemacht zwischen 12 und 8. Und es hat nicht den Unterschied gemacht zwischen 8 und 26. Und da hat er es einfach sich mit Konstanz übers Jahr verdient. Er hat nicht das herausragende Resultat gehabt, wenn man jetzt nicht die drei zusammenzählt und sagt, wow, was eine Dauerleistung. Aber es hat nicht bei einem großen Turnier zum Beispiel zu einem Finale gereicht, aber er hat viele Halbfinale zum Beispiel auf Masters-Ebene gesammelt, hat sich bei den Grand Slams vielleicht etwas unter Wert verkauft, aber sonst einfach ein richtig gutes Jahr gehabt.
Wer einen richtig müden Eindruck machte beim Media Day, das war Andrei Rublev, dem fielen beinahe die Augen zu. Ich glaube, der ist auch wirklich froh, dass das Jahr dann vorbei ist. Zverev hat selber dann auch gesagt, er sei froh, nach diesem Turnier dann mal für 10 Tage den Schläger wegzulegen. Rublev und Medvedev, die werden dann auch noch bei den Davis Cup Finals mit dabei sein. Also die haben auch noch so ein bisschen Arbeit vor sich. Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas als Gruppenleader in dieser Gruppe. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es laufen wird. Ab heute geht es los. Als erstes mit dem Match zwischen Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz. Heute Abend dann Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini. Ich weiß nicht, wann ihr das hört. Heute dann auch eröffnen werden Kevin Kravitz und Horia Tikau das Doppelfeld. Und das Doppelfeld ist sehr, sehr ausgeglichen in diesem Jahr, wenn man sich das einfach anguckt und sieht, was dort für Spieler und für Doppel dabei sind, die einfach unglaublich gut drauf sind und die sehr, 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 sehr ausgeglichen besetzt sind. Mektić und Pavic hatten ein unfassbares erstes halbes Jahr. Danach ist es so ein ganz kleines bisschen, weniger geworden, beziehungsweise die Ergebnisse sind nicht ganz mehr so gewesen. Wir haben Rajiv Raman, Joe Salisbury, die ein unglaubliches Jahr hatten, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut natürlich, Marcel Granollers und Horacio Sebastos, Ivan Dodig, Polaschek, die ein super Jahr hatten mit weniger, also die haben keine 12 Monate zusammengespielt und haben sich qualifiziert, und auch Kevin Kravitz und Horia Tikau haben sich qualifiziert. Und Kevin Kravitz war dann auch beim Media Day und dem haben wir so ein paar Fragen gestellt, und da waren einige interessante Antworten dabei. Seine Vorschau auf die Gruppe, die hören wir hier.
Ja, wir haben auch diskutiert darüber, oder was heißt diskutiert, aber geredet darüber, okay, welche Paarungen wünschen wir uns, und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ja völlig egal. In der anderen Gruppe hat man die Franzosen, die Kolumbianer, die schon ewig zusammenspielen und eingespielte Teams sind, und in unserer Gruppe, ja, die Kroaten. Aber ich meine, es ist wirklich für uns, glaube ich, völlig egal, weil wir müssen immer gute Leistung abrufen, und es kommt, wird auf ein, zwei Punkte ankommen. Wir müssen erstmal uns auf unsere Aufschlagspiele konzentrieren, dass wir unsere Aufschlagspiele halten und dann versuchen, Chancen zu bekommen bei den Return-Spielen. Aber klar, ist natürlich eine schwierige erste Aufgabe, aber andersrum sind wir jetzt auch mal im ersten Match zumindest jetzt nicht die Favoriten, würde ich jetzt sagen, und deswegen, vielleicht hilft es ja auch.
Es ist insgesamt, ich habe es mir angeguckt, du kannst eigentlich jedes Paar nehmen von diesen 8 im Moment, da ist keins, was wirklich abfällt.
Nee, gerade auch nochmal unten auf die Punkteverteilung geguckt, da fiel mir dann auch nochmal auf Polasek, das ist ja wirklich fast ein zweites Mal qualifiziert mit John Peers, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben hier 4 Paare drin, die einen Grand Slam gewonnen haben, wir haben 2 weitere dabei, die ein Grand Slam Finale oder mindestens ein Grand Slam Finale erreicht haben. Wir haben dann mit Gravitz und Tekau zwei Spieler dabei, die einfach auf Masters-Ebene sehr überzeugt haben, auch auf 500er-Ebene. Die haben wirklich die Konstanz in die ganze Geschichte hineingebracht, während die anderen auch teilweise von Einzelresultaten so ein bisschen gelebt haben und sich damit reinkatapultiert haben. Und das zeigt, glaube ich, wirklich, wie ausgeglichen das ist. Gewinnt hier am Ende die Konstanz von zum Beispiel Gravitz und Tekau oder Cabal und Farah, oder sind es eben diejenigen, die besondere Leistungen ein-, zweimal-, dreimal in diesem Jahr gebracht haben? Und da halte ich es wirklich für ziemlich offen. Wir haben natürlich zwei Paare mit Mektić Pavic und Ram Salisbury, die auch punktemäßig gut vor den anderen liegen, aber die anderen Paare, also zwischen Herbert Mahü und Gravitz Tekau, lagen am Ende 1500 Punkte, also ein Masters-Titel und ein 500er obendrauf und ein Grand-Slam-Finale und das war es dann auch schon. Und das zeigt, glaube ich, wirklich, wie ausgeglichen die ganze Geschichte ist, wobei man eben wirklich sagen kann, was Polasek da rausgehauen hat, ist natürlich ja, schon erstaunlich. Ich hatte das auch ganz vergessen, wie gut er am Anfang des Jahres zum Beispiel mit Ivan Dodig gespielt hat, mit dem er dann ja hier auch antreten wird.
Ja, und wir haben mit Jamie Murray und Bruno Soares dann noch das ja, ein bisschen Legendendoppel, die sich dann auch wieder gefunden haben, nachdem sie sich zwischendurch getrennt hatten. Jamie Murray kam in Sakko, in Weste und mit einer Krawatte zum Media Day. Der hat das mal richtig ernst genommen, das Ganze, die ganze Geschichte. Kevin Kravitz hat auch so ein bisschen noch was gesagt, wie das der Unterschied ist mit Andreas Mies, mit dem er ab 2022 wieder zusammenspielt. Wir haben ja schon mal das Interview im Laufe dieses Jahres gehabt mit ihm. Plus, er hat es jetzt dann nochmal bei den ATP Finals bestätigt, dass ab den Australian Open die beiden wieder zusammenspielen werden. Und der Unterschied zu Horia Tekau ist mit dem Zusammenspiel. Und da hat er diese interessante Antwort drauf gegeben. Wie, kannst du einmal gerade beschreiben, wie es so ein bisschen ist, die Unterschiede dann auch mit dem Zusammenspiel zwischen Andreas Mies und dir, beziehungsweise dann Horia Tekau und dir?
Ja, es sind natürlich zwei unterschiedliche Charaktere, zwei unterschiedliche Spieler. Und ja, am Anfang musste ich ja von der Ad-Seite auf die Einstandseite dann wechseln mit Horia, weil wir beide Ad gespielt haben und haben gesagt, okay, wie machen wir es? Und dann habe ich gesagt, ja komm, lass doch mal so ausprobieren. So, das war die erste kleine Umstellung. Und ja, das sind halt zwei unterschiedliche Spielertypen. Andi ist eher so flinker am Netz vielleicht und der Horia, ja, serviert vielleicht einen Tick besser, aber ohne da jetzt irgendwie einen Vergleich zu ziehen, besser, schlechter. Also es sind einfach komplett zwei unterschiedliche Typen und wir mussten auch erstmal am Anfang des Jahres mit dem Horia gucken, okay, passt es überhaupt, funktioniert die Chemie und ja, hat dann ganz gut funktioniert. Ich glaube, ja, dadurch hat, dass wir uns sehr, sehr gut verstanden haben, von Beginn an, hat es natürlich auch Spaß gemacht, an Sachen zu arbeiten und auch außerhalb vom Platz haben wir uns gut verstanden.
Ja. Also gerade diese Geschichte mit von der Ad-Seite auf die Einstandseite wechseln, das ist ja durchaus etwas, was auch Jamie Murray zum Beispiel erwähnt hat. Der hat gesagt, ja, musste sich umstellen, aber das haben sie ganz gut hingekriegt. Und ja, mit Horia Tekau hat man ja so ein bisschen so ein Surfboard dabei als im Doppel, weil wie Tekau auf den Ball drauf prügelt beim Aufschlag, ist ja schon eine feine Geschichte. Das fand ich ganz interessant, wie er das dann beschrieben hat.
Ja, ich meine, wer selber doppelt schon mal gespielt hat, das darf man ja nicht unterschätzen. Das A, natürlich eine Gewohnheitssache, aber B, hat ja auch jeder, vielleicht bis auf die ganz wenigen, die wirklich beide Seiten gleich gut sind, ja, eine Seite, die einfach besser läuft. Ich habe auch in meiner Kinder- und Jugend sehr viel gespielt und hatte eine wesentlich bessere Rückhand zum Beispiel als eine Vorhand. Also das war für mich gar keine Frage und das dürfte den Profis erst recht so gehen.
Eine interessante Geschichte gab es dann noch, die hat die Kollegin Christina Puck von der dpa aufgebracht und damit war ich dann auch überrascht. Christina Puck fragte, Mensch, Gerüchten zufolge bist du jetzt, Kevin Kravitz, im Management von Mischa Zverev mit dabei und das hat er darauf geantwortet.
Ja, also die Idee, die hatte ich in meinem Kopf schon lange und da ich ein gutes Verhältnis auch zum Sascha oder auch zum Mischa habe, habe ich den Sascha tatsächlich in Tokio, glaube ich, das erste Mal flüchtig angesprochen. Hey, was hast du, wie läuft denn das bei dir ab, managementmäßig und so? Und da habe ich gesagt, ja, er macht das ja durch Mischa, durch Sergej Bubka und sehr familiär gehalten. Und aber ich habe ihn dann auch gar nicht, also es war wirklich nur zwei Minuten, wo wir darüber gesprochen haben. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich ihn da jetzt irgendwie Olympische Spiele und so irgendwie damit nerven wollte. Und dann bin ich US Open, bin ich zu Mischa hingegangen und habe mit ihm dann ein Gespräch geführt, habe ich zu ihm gemeint, du, was hältst du von der Idee? Ich habe kein richtiges Management. Ich glaube, ja, unser Verhältnis ist gut. Wir sind jetzt keine Konkurrenten, weil wir spielen zwei verschiedene Kategorien quasi. Und ja, da habe ich ihm einfach von meiner Idee erzählt und er war sehr, sehr offen. Hat er gemeint, hey, das finde ich super. Und ja, wir können gern was zusammen machen. Also das läuft gerade in den Startlöchern. Also es ist quasi ein Handschlagvertrag im Moment. Also es ist nichts Offizielles, aber ja, also offiziell in dem Sinn schon zwischen uns, würde ich jetzt mal sagen, dass er quasi, dass ich halt mit im Management drin bin und ja, das genau.
Ja, genau. Ich hatte das Gefühl, dass ihn die Frage ein ganz kleines bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat.
Ja, wir beide waren ja auch etwas so.
Ja, waren wir.
Hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Aber es passt natürlich irgendwo zu Mischa Zverev. Ein ja, eloquenter, reflektierter Typ. Kann mir vorstellen, dass der auch gut rüberkommt bei der Vertretung von Spielern, die er im Management hat. Und warum nicht? Macht natürlich Sinn. Ich meine, die Familie Zverev hatte ja durchaus Probleme mit verschiedenen Managementagenturen. Von daher, warum nicht? Also da wusste man das ja. Wenn er jetzt auch noch Kravitz vertritt, spannende Geschichte, kann mir noch nicht exakt vorstellen. Und ich weiß halt nicht, ob Kravitz sich das genau vorstellen kann, wie das jetzt am Ende aussieht. Aber lassen wir uns mal überraschen.
Ja, das wollten wir auf jeden Fall noch unterbringen in unserer Vorschau auf die ATP-Finals, die heute losgehen. Vielleicht hört ihr das nach dem ersten Tag. Wir werden im Laufe der Woche ein, zwei Podcasts machen und dann werden wir nächste Woche Dienstag dann am 23. November werden wir dann die Rückschau auf die ATP-Finals dann aufnehmen. Wir sprechen gleich noch über die Frauen, weil die haben in dieser Woche nämlich in Guadalajara ihre WTA-Finals begonnen. Niemand weiß, warum es am Mittwoch beginnt und am Mittwoch aufhört, aber so ist es jetzt nun mal. Wir sprechen dann allerdings jetzt gleich über das Turnier und schauen nochmal einen kurzen Moment zurück auf die Upper Austria Ladies in Linz. Das gleich alles hier bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, die WTA-Finals haben begonnen. Wir schauen erstmal kurz zurück auf ein Turnier, was letzte Woche stattgefunden hat, in Linz. Da hat nämlich eine quasi Rückkehrerin gewonnen. Bei einem Turnier, was von Emma Raducanu angeführt worden ist und wo auch Simona Halep mit dabei war. Beide haben nicht das Finale erreicht. Simona Halep musste im Halbfinale aufgeben bzw. konnte nicht antreten wegen einer Verletzung. Und Emma Raducanu hatte gegen Xin Yu Wang verloren in drei Sätzen im Achtelfinale. Deswegen haben dieses Finale Alison Risk und Jacqueline Christian bestritten. Und Alison Risk hat dieses Turnier gewonnen. 2-6, 6-2, 7-5. Eine Spielerin, die in den letzten Jahren eigentlich relativ große Erfolge dann auch hatte, auch auf den schnelleren Plätzen und die dann verletzungsbedingt dann auch zurückgefallen war und von der man in diesem Jahr gar nicht so richtig viel gehört hat, hat jetzt diesen Titel geholt und ich glaube, das war eine richtig große Erleichterung, auch wenn dieses Turnier eher ja, so ein bisschen an der Seite behandelt worden ist, wie ich das Gefühl hatte.
Ja, und dann natürlich auch das Pech hatte, dass nicht das Finale zustande gekommen ist, von dem die Veranstalter vermutlich geträumt haben. Raducanu gegen Halep. Die beiden können wir gleich nochmal ganz kurz sprechen. Risk, du hast angesprochen, die war verletzt gewesen. Bevor es mit der Pandemie losging, hatte sie sich eigentlich über Jahre in eine Position manövriert, wo sie knapp an den Top 20 dran stand. Hat ja auch einen sehr speziellen Spielstil, ebenso dieses, naja, es ist Counterpunching oder eben Kontertennis, aber mit richtig Wumms noch drin. Also sie ist ja eine wirklich, die Bälle ganz flach nimmt, hart schlägt, ganz extreme Winkel finden kann, früher so eine Rasenspezialistin war und eine für die schnellen Böden, sich dann aber oben durchaus etabliert hat und dann an Anfang dieses Jahres arg zu kämpfen hatte nach den Verletzungen Und ich dachte auch schon, hui, vielleicht fällt die erstmal ein richtig gutes Stück zurück. Aber sie hat es dann geschafft, sich in die Top 100 des Races zurückzuarbeiten. Und hiermit geht sie jetzt auf 60 hoch und dürfte damit dann auch erstmal so ein bisschen die erste Jahreshälfte 2022 garantiert haben. Und da sind ja auch häufig für sie dann Turniere drin, wo es passt. Also Schnellenböden in Australien, Wimbledon mit der ganzen Rasensaison. Das ist normalerweise, wo sie ihre Punkte holt. Und darüber hinaus hier auch noch einen dritten Karrieretitel. Sie ist auch eine, die sich in Finals unglaublich schwer tut. Ich glaube, jetzt auch schon 8 oder 9 verloren hat und hier zum dritten Mal gewonnen hat. Also sehr gute Woche für sie. Und dann fast schon ein bisschen amüsant im Finale eben gegen Jacqueline Christiane gespielt. Und die beiden ähneln sich ja durchaus etwas vom Spielstil. Und vielleicht auch nicht ganz so extrem bei Christiane, aber war schon interessant zu sehen, dass da zwei ins Finale gekommen sind, die sich ein bisschen ähneln von der Anlage her.
Jacqueline Christiane hatte in Cluj hatte sie mit einem Auftritt für Furore gesorgt, indem der als Dracula aufgetreten ist auf dem Court und damit hatte sie so ein bisschen erste überregionale Bekanntheit erlangt, weil das eine Spielerin, die wir in diesem Jahr auch nicht so richtig häufig gesehen haben. Ein Wort noch gerade zu Alison Risk, ist ja schon eine, die nach wie vor auch den Topspin so ein bisschen verachtet.
Ja, also gerade überlegt, wie viele Leute wohl flacher als sie schlagen. Mir fallen schon noch ein paar so aus der Geschichte ein, aber im aktuellen Tennis sind es wirklich wenige. Und sie hat sich ja auch häufig schwer getan auf nicht schnellen oder nicht flach abspringenden Belägen. Und deswegen war es ja auch so beeindruckend gewesen, dass sie eben so weit nach oben gekommen war. Und jetzt, zumindest nicht ins Bodenlose fällt, nachdem sie hier den Titel geholt hat und in den letzten Wochen auch schon besser gespielt hat.
Ja, und sie hat im Finale, wie gesagt, gegen Jacqueline Christiane gewonnen. 2-6, 6-2, 7-5. Jacqueline Christiane ist so ein bisschen in den letzten Wochen dann auch aufgekommen. Die hat einen guten Herbst jetzt gehabt, hatte im Halbfinale das Pech, dass Simona Halep nicht zu ihrem Halbfinale eintreten konnte, hatte allerdings in der Vorrunde schon gegen Veronika Kudermetova gewonnen und gegen Rebecca Peterson hatte sie auch durch eine Aufgabe dann profitiert beim Stand von 5-2. Das ist eine Spielerin, die wir uns vielleicht nächstes Jahr nochmal ein bisschen genauer anschauen sollten.
Eben, die Ähnlichkeiten, finde ich, sind schon da zu Risk. Und die Frage ist, wird sie auf ähnlichen Belegen dann Erfolg haben oder unter ähnlichen Bedingungen? Vielleicht muss sie Risk auch einfach immer nur hinterherreisen. Weiß nicht, ob das jetzt schon drin ist, ob die Bedingungen schon dafür da sind, dass sie das machen könnte. Aber ja, sie hat schon einen sehr spezifischen Stil und zum Beispiel auch einen Kontrast, finde ich, zu jemand wie Simona Halep, die das ganz anders angeht.
Also das war das Turnier in Linz, was so ein bisschen überschnitten war mit den WTA-Finals, die in der letzten Woche in Guadalajara stattgefunden haben. Und bevor wir auf die Gruppen zu sprechen kommen, möchte ich einmal gerade darüber sprechen, das Turnier ist von Shenzhen verlegt worden. Dann gab es wohl zwischendurch ein paar andere Orte, wo es hätte stattfinden können etc. Es fand da sich aber keinen Ausrichter. Und dann haben sie gesagt, ja gut, Guadalajara in Mexiko, das passt, da haben wir ein Stadion. Da haben wir ein ordentliches Stadion und da können die Spielerinnen dann hinkommen. Und dann gab es dann zwischendurch so ein bisschen die Diskussion, ja, wer fährt denn da überhaupt hin? Ash Barty hat gesagt, nee, ich habe meine Saison für beendet erklärt. Ich habe keine Lust, jetzt hier nochmal 2 Wochen in Quarantäne zu gehen, wenn ich zurückkomme nach Australien. Die war monatelang unterwegs. Das war schon dann durchaus zu verstehen. Die anderen 8 Spielerinnen, die sich jetzt qualifiziert haben sportlich, die sind hingeflogen. Und ich glaube, dass sie entschädigt worden sind für diesen Hinflug. Erstens, sie bekommen eine ganze Menge Geld dafür, dass sie hingeflogen sind. Und zweitens, und das finde ich ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, ist, die Stimmung in Guadalajara ist hervorragend. Die Night Sessions sind fantastisch, die Leute bleiben zum Doppel. Es sind sehr, sehr, sehr begeisterungsfähige Fans. Und selbst bei den Tag Sessions ist die Stimmung sehr gut. Ich glaube, dass die WTA hier wirklich so einen kleinen Glückstreffer gelandet hat mit Guadalajara, die wirklich extrem Stimmung machen und wir sehen es immer wieder in Acapulco beim Herrenturnier auch, dass das durchaus begeisterungsfähiges Publikum ist. Guadalajara liefert ab, was Zuschauer angeht.
Oh, vielleicht weiß die WTA doch, was sie tut.
Ja.
Ich meine, wir sind ja zu Recht, finde ich auch, ihr der WTA immer wieder kritisch gegenüber und nicht nur wir, ganz viele, die sich mit dem Tennis beschäftigen, aber unter Umständen war es ein Glücksgriff oder sie wussten eben wirklich genau, was sie getan haben, denn die Stimmung ist extrem beeindruckend. Natürlich, man hat das Gefühl, Garbiñe Muguruza steht so ein bisschen über allem, wird wirklich sehr vom Publikum geschätzt, hat aber ja auch betont, dass sie sich sehr freut, dass es ja quasi in einem, tja, wie übersetzt man das am besten, jetzt gesagt, in einem Latin Country stattfindet, also in einem lateinamerikanischen Land, könnte man da vielleicht sagen. Und auch auf Paula Badosa sind die natürlich abgegangen, aber ich hatte das Gefühl, eigentlich gibt es jetzt keine Spielerin, für die sich das Publikum dort nicht begeistern kann. Und die Bedingungen sind natürlich etwas eigen, einfach dadurch, dass das alles so hoch hoch ist und der Ball dadurch sich anders verhält. Und es ist schon, glaube ich, jetzt nicht klinische Laborbedingungen. Das heißt, da müssen die Spielerinnen unter Umständen ihr Spiel ein bisschen umstellen, anpassen. Ich glaube, Zachary war es, die gesagt hat, da muss man auch mal dreckig gewinnen. Das mag der Fall sein, aber das Publikum scheint es nicht weiter zu stören, wenn es auch mal dreckig zugeht.
Arina Sabalenka hat letzte Nacht dann ihr Match gehabt gegen Iga Świątek und sie hat hinterher gesagt, wow, wie ich angefeuert worden bin, das hat mich ein bisschen über diese Klippe, über diese Bergspitze rübergebracht. Also was du gesagt hast, hier werden alle Spielerinnen wirklich angefeuert und wie gesagt, auch beim Doppel sind die Zuschauerinnen da und das macht wirklich eine ganze Menge Spaß. Der Platz, habe ich das Gefühl, nimmt den Topspin unglaublich gut an. Es sind andere Bälle, die für High Altitude dann zur Verfügung stehen. Wir leben in 1500 Metern Höhe, beziehungsweise die Spielerinnen spielen in 1500 Metern Höhe. Also es ist auch etwas anders, es ist eine sehr dünne Luft. Aber insgesamt fand ich das Niveau bislang relativ gut. Also ich möchte mich nicht beschweren über die Matches bislang.
Nö, braucht man auch gar nicht. Und es sind ja die beiden Spielerinnen, die hier mit der besten Form reingekommen sind, die, finde ich, auf richtig hohem Niveau spielen. Also Paula Badosa und Annette Conterweight. Aber die anderen müssen sich da nicht hinter verstecken. Vielleicht mit Ausnahme von Iga Świątek, die auch schon ausgeschieden ist, bei der es im Moment nicht so richtig zu laufen scheint und die das ja auch durchaus mitnimmt. Aber ich finde, alle anderen sieben und im Besonderen Badosa und Conterweight kann man nur sagen, dass das Niveau bisher sehr hoch ist.
So, und dann müssen wir auf die beiden Spielerinnen zu sprechen kommen, die mit einer erstmal richtig guten Form angereist sind und die im Moment auch den stärksten Eindruck machen. Annette Conterweight und Paula Badosa. Über Conterweight haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die hat jetzt 29 ihrer letzten 31 Matches gewonnen und ist einfach seit, ich glaube Cleveland war es das Turnier, ist sie einfach in unfassbarer Form. Und sie hat ihre ersten beiden Matches gegen Karolina Pliskova und Barbora Krejcikova dann auch sehr klar und sehr glatt gewonnen und macht nicht im Moment den Eindruck, als würde sie sich durch irgendwas aus der Ruhe bringen lassen. Und der anderen Gruppe haben wir Paula Badosa, die sich gegen Arina Sabalenka durchgesetzt hat und zwar sehr klar und dann auch gegen Maria Sakkari gewonnen hat in zwei Sätzen. Auch da war es ein bisschen enger, aber Sakkari ist von ihrer Vorhand komplett im Stich gelassen worden. Aber Badosa und Conterweight, das ist schon sehr beeindruckend, wie die hier am Ende des Jahres noch aufspielen.
Ja, wenn man auf Conterweight guckt und jetzt hier mal spezifisch auf die Statistik der gewonnenen Games, also nicht der gewonnenen Sätze, sondern Games, dann ist sie diejenige, die hier 69% der Games gewonnen hat in ihren beiden Matches und die anderen drei in ihrer Gruppe schaffen es nicht über 50%. Die höchste ist da Muguruza mit 48%. Also da ist ein richtig großer Unterschied zwischen ihr und den drei anderen Spielerinnen. Und das sind ja bis auf Krejcikova sehr gestandene Veteranen. Ich meine, Pliskova und Muguruza sind schon ewig dabei, haben auch schon große Turniere gewonnen. Also das ist nochmal eigentlich eine ganz andere Güteklasse. Krejcikova hat in diesem Jahr einen Grand Slam gewonnen. Die hängt im Moment ein bisschen durch, ist ein bisschen platt. Trotzdem ist es sehr erstaunlich, wie Conterweight das dominiert. Und Badosa kommt vielleicht noch überraschender, wenn man jetzt vor dem Jahr geschaut hätte, aber hat natürlich ein sehr tolles Turnier in Indian Wells gehabt und ist für mich hier bisher eigentlich auch diejenige, wo ich das beste Gefühl habe. Muss nicht heißen, dass sie das jetzt gewinnt, aber ich fand sie jetzt sehr beeindruckend, weil Sabalenka, da hat sie einfach wirklich sich sehr stet gehalten. Sabalenka hat die Fehler gemacht, aber gegen Sakkari, das war ja was super Physisches und da war sie dann diejenige, die weniger Fehler gemacht hat. Also die beiden stechen im Moment schon raus, einfach durch Konstanz auf hohem Niveau, auch wenn die Konstanz jeweils ein bisschen anders aussieht.
Iga Świątek ist im Moment, wo wir aufnehmen, die einzige Spielerin, die bislang ausgeschieden ist, war nach ihrer klaren Niederlage gegen Maria Sakkari sehr emotional, hat hinterher gesagt, ja, ich habe eigentlich gut trainiert, aber auf einmal war alles weg in der im ersten Satz und dann habe ich mich, also übersetzt gesagt, so ein bisschen geschämt dafür, wie ich dann hier gespielt habe und das ist dann alles über sie hereingebrochen und auch für Iga Świątek war das ja sehr, sehr lang. Sie hat dann gegen Arina Sabalenka ein wirklich tolles Spiel gehabt und das hat sie dann im dritten Satz verloren, als Sabalenka dann in den letzten drei Spielen quasi keine Fehler mehr gemacht hat. Das kann passieren, das passiert dann zwischendurch auch und sie hat jetzt noch dieses Match gegen Paula Badosa, was dann nicht mehr was in keiner Weise mehr in irgendeiner Weise entscheidend ist, weil Badosa ist schon qualifiziert und Iga Świątek ist schon ausgeschieden. In der anderen Gruppe kann noch fast alles passieren. Annette Conterweight führt hier, ist allerdings schon im Halbfinale. Muguruza, Pliskova und Krejcikova können alle drei sich noch qualifizieren. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Das war unser Rückblick auf die Frauen. Das fällt diesmal ein bisschen kürzer aus, das tut uns leid. Aber wir haben im Moment halt leider noch keine Ergebnisse. Wenn wir über die ATP-Finals dann sprechen über nächste Woche, dann werden wir dann auch über die WTA-Finals in Guadalajara noch sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann haben wir noch ein paar News der Woche, weil es gab um Emma Raducanu nicht nur sportliche Nachrichten, sondern auch abseits des Platzes. Sie hat einen neuen Coach und auch das war ein ganz kleines bisschen überraschend. Das ist Torben Behls. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Emma Raducanu hat einen neuen Coach und das ist ein alter Bekannter für uns. Torben Behls ist das. Und das ist so ein bisschen überraschend. Das hat sich letzte Woche, ist das so ein bisschen, also ein bisschen in einer Lawine runtergegangen. Erst gab es ein Interview von Angelique Kerber, die im Interview mit ihrem Sponsor Porsche einfach so beiläufig gesagt hat, beziehungsweise beiläufig kam die Frage, ja, du arbeitest ja jetzt nicht mehr mit Torben Behls zusammen, wie ist es denn jetzt mit dir? Da hat sie gesagt, ja, sie möchte mehr Verantwortung übernehmen für sich und deswegen wird sie im nächsten Jahr dann so ein bisschen mehr Verantwortung auf sich schultern, aber sie ist für die Zusammenarbeit mit Torben Behls sehr dankbar und die Wege trennen sich. Das hatte mich schon zu dem Zeitpunkt überrascht. Dann gab es aber die Gerüchte in der britischen Presse, dass sich Torben Behls schon im Oktober mit Emma Raducanu getroffen habe und dort vereinbart habe, dass ihr beiden ab Dezember jetzt zusammenarbeiten, also ab der Vorbereitung. Und dann hat Torben Behls dann auch selber noch gesagt, ja, der Süddeutschen hat er das gesagt, ja, der Vertrag mit Angelique Kerber war nach Ende Oktober ausgelaufen mit Angelique Kerber und alles im Guten, wir haben uns im Guten getrennt und das passte alles und Angelique Kerber wird wahrscheinlich nur noch dieses eine Jahr nächstes Jahr spielen und deswegen war ich frei und deswegen habe ich mit Emma Raducanu jetzt die Abmachung getroffen, ab nächstem Jahr zusammenzuarbeiten. Torben Behls, ein sehr verdienter Trainer, der ja auch mit Donna Vekic zusammengearbeitet hat und Emma Raducanu, die, glaube ich, dann auch so ein bisschen Hilfe braucht, nachdem sie ja wie ein Komet in die Weltspitze geschossen ist.
Ja, also ich glaube, Raducanu braucht vor allem Hilfe dabei, sich auf der Tour zu etablieren. Wir wissen jetzt, wie der Peak aussieht. Das sind Grand-Slam-Turniere, die sie gewinnen kann. Aber sie hat halt erst im Juni ihr Abitur gemacht und davor einfach nicht wirklich professionelles Tennis gespielt. Also sie hat wohl schon professionell trainiert, aber war jetzt nicht unbedingt bei professionellen Turnieren häufig im Einsatz. Und Behls hat ja damals schon Angelique Kerber auf dem Weg nach oben begleitet. Steht ja im Ruf, ein sehr positiver Typ zu sein und auch jemand, der eine gewisse Ruhe damit reinbringt. Ich kann mir vorstellen, dass Raducanu und ihr Team darauf auch geachtet haben. Jemand, der eben die Erfahrung hat, aber vielleicht jetzt auch nicht jemand, den es selber in die Öffentlichkeit drängt, der sich jetzt über Raducanu inszenieren muss, denn es wird so oder so einen riesigen Hype um sie geben, sondern jemand, der ihr steht, zur Seite stehen wird. Und ich denke, da ist Behls eigentlich perfekt drin, es scheint eine perfekte Rolle für ihn zu sein. Ich wäre jetzt vorher nicht unbedingt drauf gekommen, dass es so sein würde oder dass Behls dafür in Frage käme. Aber an sich, wenn man draufschaut, ist es perfekt. Und was hat Behls über die Jahre auch immer wieder neben eben, sag ich mal, diesem eher psychologischen Charakter zu Angelique Kerber gebracht? Er hat mit ein Auge drauf gehabt oder wahrscheinlich auch mit ihr den Plan entwickelt, das super physisch zu machen. Und das ist, glaube ich, wo Raducanu noch zusehen kann. Ich finde, man sieht Raducanu an, dass sie einfach noch richtig jung ist und dass sie physisch noch unglaubliches Potenzial hat. Und vieles andere ist ja schon vorhanden. Die Technik ist wirklich ziemlich perfekt. Und sie braucht aber eben noch so ein paar Feinschliffe. Und da kann ich mir vorstellen, dass Behls da ziemlich perfekt an ihre Seite passt. Und wenn wir es jetzt mal seiner Seite bedenken, meine Güte, das ist eine Chance. Also er, selbst wenn das Projekt mit Raducanu daneben gehen sollte, wird er immer Jobangebote bekommen. Aber neben der kommenden Hype-Spielerin, die jetzt wahrscheinlich irgendwie schon in der Sphäre von Osaka langsam unterwegs ist, das zu bestreiten und da vermute ich mal mindestens einen Einjahresvertrag zu bekommen. Mein Idealer geht es ja eigentlich nicht mehr.
Es gab so ein bisschen Ärger in der britischen Sportlandschaft, weil Eddie Jones, der Trainer der englischen Rugby-Mannschaft, hatte so beiläufig dann auch gesagt, ja, man sieht es ja an Emma Raducanu, die hat den großen Erfolg gefeiert und hat sich dann nicht so richtig dann um ihr Tennis gekümmert, sondern um alle anderen Geschichten. Und das wurde dann auch von den britischen Spielern, von Joe Salisbury und Jamie Murray, auch so ein bisschen zurückgeworfen, haben gesagt, Leute, die ist jetzt gerade dabei, sich so ein bisschen ja zurechtzufinden, nachdem sie völlig sensationell diese US Open gewonnen hat. Also die sind ihr schon zur Seite gesprungen. Und Emma Raducanu wird natürlich mit einem extremen Erwartungsdruck umgehen müssen. Und ich glaube, dass Torben Behls ein sehr nüchterner, ein sehr sachlicher, ein sehr positiver, wie du sagst, Typ, da durchaus helfen kann. Und Torben Behls hat selber dann auch gesagt über seine Zusammenarbeit mit Angelique Kerber, ja, ich war dabei, als sie zwei Grand Slam-Titel geholt hat. Der dritte, der war dann immer mit Wim Fissett. Aber ich bin dann auch nur so gut wie die Spielerin. Und er hat das schon so ein bisschen ja, zurückgewiesen, aber ich glaube dann auch, dass er das selber als große Chance dann auch sieht. Und wie gesagt, ich meine, er hat ja einen sehr, sehr guten Ruf.
Ja, und eben, es gibt ja wirklich immer so ein bisschen diese problematische Betrachtungsweise, gerade im Damentennis, meine Güte, am Ende haben es die Coaches ja dann quasi geschafft. Natürlich waren es die Spielerinnen, das ist keine Frage, aber es kommt gerade, glaube ich, im absoluten Spitzentennis schon so ein bisschen auf dieses Setup an. Und das ist ja der eine große Vorteil, den diejenigen haben, die Kohle haben im absoluten Spitzentennis, dass sie sich ein Team zusammenbauen können. Also du guckst dir die Spitzenleute bei Damen und Herren an und da sind 5 bis 10 Leute locker außen rum und bei denjenigen, die weiter unten im Ranking sind, reist vielleicht mal ein Trainer oder eine Trainerin mit. Und wenn die Chance schon besteht, dann spricht ja auch nichts dagegen, sich sehr genau zu überlegen, mit wem man zusammenarbeitet und wie dort die Puzzlesteine zusammenpassen. Und ich kann mir eben wirklich vorstellen, dass es 2 Raducanu-Ziele geben wird. Und das eine ist, sie wirklich jetzt physisch in die Form zu bringen für die nächsten Jahre. Ich meine, das haben wir auch bei anderen jungen Leuten gesehen. Alexander Zverev, das beste Beispiel, der das ja ganz bewusst aufgebaut hat. Ich denke, das ist ein bisschen wie die Familie Raducanu, die da auch sehr involviert ist, das vorhat. Und das andere ist eben überhaupt Erfahrung zu sammeln. Und wenn die beiden Sachen stimmen, also wenn so ein bisschen die Erfahrung gemacht werden können, das Physische kommt, dann wird sie wahrscheinlich so oder so nächstes Jahr in den Top 20 drin sein und hat sich dann aufgestellt für, ja, ich denke, wirklich eine ziemlich gute Karriere. Und also, wie gesagt, ich an Weltstelle hätte das auch sofort gemacht, was eine Chance.
Was für eine Chance. Ja, also Emma Raducanu arbeitet ab der Vorbereitung für die neue Saison mit Torben Beels zusammen. Angelique Kerber hat sich noch nicht geäußert zu einem neuen Coach. Vielleicht reist sie dann nächstes Jahr alleine. Allerdings war sie eigentlich immer dann auch, hatte sie immer einen Trainer bzw. eine Trainerin an ihrer Seite. Dann haben wir eine Nachricht noch, die wir eigentlich auch hätten bei den ATP-Finals mit reinbringen können, die Moritz Lang gestern gebracht hat von Sky auf Twitter. Er hat geschrieben, Hoya Tokau wird nach den Finals in Turin seine Karriere beenden. Im Interview hat er erst von einer Pause im nächsten Jahr gesprochen. Auf Nachfrage hat er bestätigt, dass es in Turin zu Ende geht. Er hatte Anfang des Jahres, bevor er mit Kevin Kravitz gespielt hat, hat er noch mit Marcelo Melo zusammengespielt. Danach spielte er jetzt mit Kevin Kravitz, ist dann bei den ATP-Finals dann mit dabei. Und dann kann man auch sagen, er hat schon eine ziemlich ordentliche Karriere hingelegt. Er war im Einzel maximal 326. aber hat insgesamt 2 Grand Slam-Titel im Doppel geholt und 1 Grand Slam im Mixed und war lange Jahre dann ja auch Davis Cup-Spieler für Rumänien. Ich glaube, die Karriere kann sich durchaus sehen lassen von Hoya Tokau.
Ja, und Kravitz hat ihn ja gerade, finde ich, auch noch in dem Interview-Schnipsel, den wir gehört haben, sehr gut beschrieben. Ich meine, das ist wirklich ein ganz nüchterner Typ. Ich glaube, ich hatte die Geschichte auch schon mal erzählt, aber mit Tokau bringe ich sehr in Verbindung. Oh, boah, Wimbledon, keine Ahnung, wann es war, vielleicht 10, 12, 15 Jahre her. Da hatte er mal Mixed mit Monica Niculescu gespielt. Und Niculescu ist ja nun wirklich so eine Energiekugel. Und hat das wirklich abgerissen. Irgendwie den Court 15 oder weiß ich, welcher es damals war. Und da waren vielleicht 10 Leute, die zugeschaut haben. Sie, die eine unglaubliche Show veranstaltet hat. Auf der anderen Seite Feliciano Lopez und noch irgendwer, die sich beide einfach beömmelt haben über Monica Niculescu. Und Tokau hat es wie ein Beamter durchgezogen. Hat alles ignoriert, hat seine Aufschläge einfach reingehauen. Das Match am Ende dann auch mit Niculescu gewonnen und so geht der, glaube ich, durch sein Tennis durch. Also der hat das alles kalkuliert für sich, der hat sich das alles überlegt, der hat sein Spiel komplett auf seine Stärken hin ausgerichtet und das ist nun mal dieser Aufschlag und diese Reichweite, die er hat und darüber hinaus, ja, ist er ein relativ limitierter Tennisspieler, jetzt natürlich im Kosmos von der absoluten Weltklasse und hat da, finde ich, das Maximum rausgeholt und hat sich eben nicht von den Nebengeräuschen stören lassen, wie jeder jetzt über die Karriere noch in spezifischen Matches.
Hat lange Jahre mit Jean-Julien Roger gespielt aus den Niederlanden, hat 38 Titel insgesamt auf der Doppeltour geholt. Ich habe es gesagt, 2 Grand Slam-Titel, einmal die 2015 Wimbledon und 2017 die US Open und hat 2012 dann das Mixed in Australien gewonnen bei den Australian Open. 2016 hat er in Rio de Janeiro dann auch noch Doppelsilber geholt. Also er hat wirklich eine richtig gute Karriere gehabt und er ist einer der stilleren Vertreter, einer der, die nicht so ganz auffallen. Aber solche Geschichten sind dann halt ziemlich cool. Ein bisschen Aslan Karatsev im Einzel. Wir haben ihn gesehen dann im Mixed bei Olympia. Der hat sein Ding auch durchgezogen, ohne in irgendeiner Weise eine Miene zu verziehen.
Ja, und so ist er wirklich als Typ. Also keine Ahnung, was er machen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie Tennistrainer oder so wird, aber oder der Manager von Simona Halep, weiß der Geier. Aber ich glaube, er hat so oder so sehr viel aus seiner Tenniskarriere rausgeholt.
Horia Tikau beendet seine Karriere nach diesem Turnier, nach den ATP Finals. Und dann haben wir noch eine Geschichte, die letzte Woche aufgekommen ist, die Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, dann auch verkündet hat. Nächstes Jahr gibt es zum 100. Mal ein Frauenturnier bei den Australian Open. Die Australian Open haben ihre 110. Ausgabe nächstes Jahr. 10 Jahre lang war es den Herren vorbehalten, dann waren die Frauen auch mit dabei. Und im nächsten Jahr gibt es eine Änderung, der ich seit einer Woche, beziehungsweise seit 5 Tagen, seitdem ich die Nachricht kenne, stehend applaudiere. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo stehe, stehe ich da und applaudiere, weil das Frauenschedule ist so geändert worden bei den Australian Open, dass die beiden Halbfinals in einer Night Session am Donnerstag stattfinden. Bis jetzt war es die letzten Jahre immer so, nachmittags spielen die Frauen ihre beiden Halbfinals und abends gibt es dann in der Night Session das erste Halbfinale bei den Männern. Das war donnerstagsabends und freitagsabends gab es dann das zweite Halbfinale. Jetzt ist es so geändert worden, den Frauen bleibt der Donnerstag vorbehalten, die spielen ihre beiden Halbfinals in einer Night Session am Donnerstag und freitags dann tagsüber das erste Halbfinale der Männer und abends das zweite Halbfinale der Männer. Und ich bin jetzt schon wieder kurz davor zu applaudieren.
Ja, ist jetzt quasi eine Kopie der US Open. Kann den Applaus auch absolut verstehen. Wäre schön gewesen, wenn er schon vor ein paar Jahren gekommen wäre. Hat ehrlicherweise auch einfach nur Vorteile für alle. Also, dass die Damen die Night Session auch in Australien tragen können, sollte überhaupt keine Frage sein. Der Vorteil für die anderen Märkte steht ja sowieso außer Frage, die nicht in der australischen Timezone leben. Und dann eben auch dieses, ja, schon fast Unfaire bei den Herren, dass eben der eine Spieler, der das Finale erreicht, 24 Stunden mehr zur Erholung hat als der andere. Das war auch an der Zeit, dass das aufgehoben wurde, so wie damals es an der Zeit war, dass bei den US Open die Herren eben nicht am Tag vor ihrem Finale die Halbfinals gespielt haben. Also das war irgendwie aus der Zeit gefallen, genau wie hier in Australien. Und gut, dass es endlich passiert ist.
Gut, dass es endlich passiert ist. Und wir waren ja zusammen dann auch vor Ort. Dieser Freitag wird schon sehr, sehr lang, wenn nur diese Night Session mit diesem einen Match ist und tagsüber ist, glaube ich, noch das Mixed-Finale beziehungsweise ein Juniorenfinale ist dann noch. Aber trotzdem wird dieser Tag schon sehr, sehr lang und dadurch, dass diese beiden Halbfinals jetzt an einem Tag sind und die Frauen dann quasi die Center Stage bekommen am Donnerstagabend, es wird ja auch das Frauenturnier komplett aufgewertet.
Ja, und aber unter zeitgleich das Herrenturnier fairer gemacht. Also ja. Es gibt ja eigentlich keine Nachteile. Auch keine Ahnung, warum es bisher nicht so gewesen ist. Es war immer ein bisschen kurioser Plan in dieser zweiten Woche in Australien. Bin jetzt auch gespannt, ob er dann anderweitig entzerrt wird, was das zum Beispiel für die Viertel- und Achtelfinals zum Beispiel auf beiden Seiten bedeutet. Aber das werden wir dann ja sehen, wenn die Australian Open stattfinden.
Und die Australian Open finden im Januar statt. Ja. Das war's schon wieder mit der neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Während wir hier jetzt gerade aufhören mit der Aufnahme, fängt in Turin das erste Doppel an mit Kevin Kravitz und Horia Tikau gegen Nikola Mektic und Mate Pavic. Da wünschen wir uns allen viel Spaß bei diesen ATP Finals und dann auch noch bei den WTA Finals bis zum Finale. Und wir hören uns am 23. November wieder. Dann gibt es eine Ausgabe noch direkt nach den ATP Finals oder Davis Cup Finals, Entschuldigung, am 5. Dezember beziehungsweise am 6. Dezember. Und dann werden wir Mitte Dezember dann nochmal eine Rückschau auf das Jahr bringen, die dann auch wieder mit Video dann zusammen dann mit dem Tennis Channel International, dann könnt ihr diese Ausgabe dann auch wieder auf dem Tennis Channel International sehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das dort auch abonnieren. Dort werden zum Beispiel die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr übertragen. Mit Chip Charge 20 habt ihr unseren Rabatt dann auch noch mit dabei beim Jahresabo. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.